Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitlhof.
Servus.
Heute mit dem Journalisten Günther Hartl.
Es war eine spannende Zeit und ich möchte nicht einen Tag missen.
Als Stimme von Radio Oberösterreich hat er den Menschen nicht nur Land und Leute näher gebracht und damit auch das Salzkammergut, sondern gemeinsam mit Päpsten und Königen auch das Friedenslicht aus Bethlehem geholt.
Die Leute haben sich einfach auch mit diesem Licht auch Kraft und Hoffnung geholt, auch in Situationen, wo jemand vielleicht schwer krank ist in der Familie. Und das, glaube ich, hat den Erfolg dieser Aktion ausgemacht.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wieder einmal eine Folge, nicht wieder der Salzkammergut-Podcast. Heute müssen wir uns zusammenreißen, wir haben einen Profi zu Gast.
Ja, und zwar einen Journalisten, einen Vollblut-Journalisten, den Günther Hartl. Und auf den freuen wir uns ganz besonders.
Genau. Kurz einmal zu seiner Biografie. Der Günther Hartl ist ja Schörflinger, das wissen vielleicht die wenigsten. Man kennt ihn vom ORF Oberösterreich, Licht ins Dunkel, von der Friedenslicht-Aktion und so weiter. Aber eigentlich ist er seit einigen Jahren ein richtiger Salzkammergurtler. Servus Günther, schön, dass du Gast bist.
Grüß euch, danke schön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wie bist du sozusagen zum Salzkammergurtler geworden? Gleich erste Frage.
Boah, das ist lang her. Ich bin als Kind eigentlich mit den Eltern an den Attersee gekommen, das war in den 70er Jahren. Und ich habe meine Eltern dann traktiert, kennt man da nicht so eine Ferienwohnung haben, wie die Tante hat. Und meine Eltern haben das dann gemacht. Und ich habe dann in den Sommerferien mein Leben am Attersee verbracht. Das hat so funktioniert, ich bin am letzten Schultag mit dem Zeugnis heimgekommen und habe das daheim hergezeigt. Meistens mit der verkehrten Seite, weil der wichtigste Satz für mich, das habe ich meinem Vater so erklärt, war, der Schüler ist geeignet, in die nächste Schulstufe aufzusteigen. und der Papa hat gesagt, ne, und die Noten, habe ich gesagt, die sind nicht wichtig. Ich habe dann ein Taschengeld bekommen, habe meine Sporttasche gepackt, habe mich auf mein Moped gesetzt und bin dann 2 Stunden von Linz nach Weyreck gefahren. Und die Eltern sind dann am Wochenende gekommen nachschauen, ob der Bub eh nichts anstellt sozusagen. So hat das begonnen. Ich habe mich dann wirklich in diese Gegend verliebt und habe damals, da war ich glaube ich 20 Jahre alt, gesagt, hier möchte ich einmal wohnen und leben.
Du bist aus Linz mit dem Moped nach Weyreck gefahren. Was war das für ein Moped?
Das war ein KTM Comet Cross. Und ich habe mir unlängst einmal gedacht, schade, dass ich das nicht mehr habe. Das war wirklich ein Kultmoped. Und ja, ich bin da bei jedem Wetter gefahren, weil es war immer am Schulschlusstag das Weyrecker Waldfest. Ja, und da habe ich unbedingt dabei sein wollen und müssen.
Wir auch bis heute. Aber das waren ja besonders brave Eltern dann. Wenn du sagst, hey, ich hätte gerne eine Wohnung am Attersee und die sagen, ja, passt, machen wir. Haben sie dir alle Wünsche immer erfüllt?
Nein, also die Wohnung hatte auch noch einen anderen Hintergrund. Mein Vater war damals sehr schwer krank und dem hat einfach die Luft hier sehr gut getan, diese Mischung aus Berg- und Seeluft. Und der hat sich da sehr wohl gefühlt und war eigentlich, ja, es ist ihm viel besser ergangen als in Linz. Und meine Eltern haben mir viele Wünsche erfüllt, aber nicht jeden.
Du hast einmal gesagt in einem Interview, das ich gelesen habe, die Werte, nach denen du bis heute lebst, die kommen von deinem Vater. Was sind denn das für Werte, nach denen du lebst?
Naja, Verlässlichkeit, Respekt vor anderen Menschen, Freundlichkeit. Also es ist ja so, ich meine, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe in Schörfling, ich grüße jeden. Ja, das gehört für mich dazu. Das ist einfach Teil meiner Erziehung, meiner Kinderstube. Und der Papa hat mir immer eins gesagt, du darfst nie aufschauen. Es gibt immer Leute, die mehr haben als wir oder du, sondern du musst aufschauen. Ja? Du musst mit dem zufrieden sein, was du hast, weil sonst wirst du nervös und das geht nicht gut.
Erzähl uns ein bisschen, wo du geboren wurdest und wie du aufgewachsen bist. Wie war das?
Ich bin in Linz geboren. Im Krankenhaus da beim Herzigen Bruder. Weiß nicht, ob das wichtig ist, Steißlage.
Du, sehr wichtig. Je detaillierter, desto besser.
Und aufgewachsen bin ich am Bulgariplatz. Das war eine wunderschöne Kindheit. Wir haben hinten die große Boschacher Wiese gehabt, hat das geheißen. Und zwar der Name kam von der Boschacher Brauerei, die in unmittelbarer Nähe war, und da haben wir jeden Tag Fußball gespielt. Also es war wirklich eine unbeschwerte Kindheit. Und das Praktische war dann auch, wie ich später dann ins Gymnasium gegangen bin, dass die Straßenbahn praktisch vor der Haustüre war. Und ja, es war Bulgariplatz, schöne Erinnerungen, viele Erlebnisse, war ja klasse.
Du hast einmal in einem Telefonat zu mir gesagt, das war bis jetzt ein Leben voller Abenteuer, und zwar 69 Jahre lang. Was ist denn das erste Abenteuer, an das du dich erinnern kannst?
War das erste Abenteuer, das hat schlimm geendet. Da war ich, glaube ich, 4 Jahre alt, habe einen Dreiraller gehabt. Und das war dort, wo ich aufgewachsen bin, war neben dem Wohnblock eine Markthalle. Und da war auf der Rückseite eine steile Rampe in den Keller, wo das Gemüse, das Fleisch eingelagert war. Und ich habe mir damals gedacht, naja, da fahre ich jetzt runter mit dem Dreiraller. Mhm. Es hat natürlich schlimm geendet, weil der Dreiraller hatte keine Bremsen. Und ich bin da in die Glastüre hineingekracht und habe da fürchterlich für Aufsehen gesorgt, aber es ist mir nichts passiert. Das war ja eines meiner ersten Abenteuer, an die ich mich erinnern kann.
Unglaubliches Glück, muss man sagen. Sag, jetzt hast du schon verraten, du bist aufs Gymnasium gegangen, das heißt, du hast die höhere Schule angestrebt. Wie ist es dann weitergegangen? Wir wissen, du bist Vollblutjournalist. War das immer dein Ziel oder wolltest du in deinem Leben ganz andere berufliche Wege gehen?
Ich wollte Fußballprofi werden.
Wie der Papa, muss man ja sagen. Der Papa ist ja eine Legende beim LASK.
Ja. Und das war zu Hause immer der Spagat. Der Papa hat gesagt, der Bursche soll trainieren, und die Mutter hat gesagt, der Bursche soll lernen.
Die Mama war stärker offensichtlich.
Es war ausgewogen. Ja. Mhm. Wenn man es mit dem Fußballspiel vergleichen würde, war unentschieden. Und das ist dann aus verschiedenen Gründen nichts geworden, und ich wollte aber den Kontakt zum Sport nicht verlieren. Und da habe dann daheim gesagt, jetzt möchte ich Sportreporter werden. Ja, die Eltern sind aus alle Schuhe gefallen, nicht, weil das ist nicht sicher, also du musst schauen, dass du eine Existenz hast. Aber ich bin dann diesen Weg weitergegangen, habe dann die Chance bekommen, zuerst bei der Linzer Rundschau, dann bei den Oberösterreichischen Nachrichten, durch den legendären Sportchef Leo Strasser. Und er hat dann gesagt, was der Fußball braucht man nicht, der Handball. Dann sage ich, ja, ich mache alles, ich möchte nur Journalist werden. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Das waren 1975, 76 in etwa, und 81 bin ich dann zum ORF gekommen, als freier Mitarbeiter, auch im Sport zunächst. Der Manfred Peierhuber hat mir die Chance gegeben, und ich habe dann Sprecherziehung nehmen müssen oder nehmen dürfen. Der Sprecher Ottmar Jantscher, auch eine Legende von Radio Oberösterreich damals, hat mit mir geübt, trainiert. Der Deal war, der Otti hat immer die Nachrichten in den Sportsendungen gelesen, und der Manfred hat gesagt, nein, das mache ich selber, dafür übst du mit Günther. Und ich habe dann in der legendären Ö3-Sendung Sport und Musik das erste Fußballspiel übertragen dürfen. Und nach der Sendung hat der Edi Finger, das war der Chef, Sportchef von Ö3.
Auch eine Legende.
Ivan Arisch kennt jeder, genau. Von Gordoba, damals 1978. Der hat dann den Beierhauer angerufen und hat gesagt, naja, der Kleine, der war eh nicht so schlecht, der kennt sich aus, aber geredet hat er wie im Burgtheater. Warum? Ich habe das so drinnen gehabt, dieses Schönsprechen. Mhm. Dass ich gesagt habe, Achtung, Achtung, hier ist Wels. Union Rijeka Wels führt gegen Rapid mit 2:1. War natürlich fürchterlich, wenn ich mir das heute überlege, wie ich damals geredet habe. Und ich habe dann im Laufe der Jahre ein Mittelmaß gefunden zwischen Hochdeutsch und Umgangssprache. Und mit dem bin ich wirklich gut gefahren.
Aber kannst du noch switchen auf das Burgtheater Deutsch?
Kann ich doch. Wenn du möchtest, können wir uns auch in Hochdeutsch unterhalten. Denn was man einmal intus hat, das vergisst man nicht. Es gibt da zum Beispiel, wo wir damals so Sprechübungen machen müssen. Und meine Eltern hatten ein Wochenendhaus in der Nähe von Linz. Und ich habe im Garten diese Übungen gemacht und bin da hin und her gegangen. Und hab da, der Papa war am Balkon, und ich habe gesagt, Miese Mause, Kätzchen, wie weich sind deine Zätzchen, wie zierlich ist dein Näschen, wie lustig deine Späßchen. Mein Vater hat das gehört, ist zu meiner Mutter gegangen und gesagt, du, mein Buben ist da alles in Ordnung. Also das sind so Erlebnisse aus meinen Anfängen beim ORF.
Bitte, ich habe solche Erinnerungen an genau dieselben Sachen. Du weißt, ich bin bei Radio Wien und Edifinger war, oder Edifinger Junior, wie er ja immer geheißen hat, war ein ganz ein lieber Kollege von mir. Es ging mir mit ihm genauso. Also er hat ja gar nicht nach der Schrift gesprochen, sondern der hat ja richtig Auftritt im Wienerischten. Aber ich hatte auch Sprechausbildung bei der Liliane Roth-Rotenhorst, einer unserer Chefsprecherinnen im ORF in Wien. Und genau dieselben Sprüche habe ich auch gehabt. Wir haben dieselbe Ausbildung.
Ja, das war damals so. Und ich meine, ich muss sagen, ich bin auch dankbar, dass es damals beim ORF diese Möglichkeit noch gegeben hat, dass man sprechen lernen konnte. Mhm. Heute ist die Zeit so schnelllebig, dass einer kommt und am nächsten Tag redet er schon. Das ist jetzt damals nicht gegeben. Ja, ob es richtig war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, aber Fakt ist auch, dass die Leute schon den Lokalkolorit lieben und den Dialekt auch gerne mögen. Also es ist ganz gut, wenn man auch manchmal so redet, wie man ist.
Ja, genau. Und ich sage einmal, ich glaube, man muss authentisch bleiben. Und das ist das, was dem Publikum gefällt. Ich habe auch am Heiligen Abend in den Fernsehsendungen Licht ins Dunkel manches Mal in der Umgangssprache gesprochen, mhm. Gerade in Interviews, weil wenn jetzt da ein Gast da ist, der Hochdeutsch nicht gewohnt ist, der fühlt sich irritiert, wenn du auf einmal mit einem Hochdeutsch sprichst und der fühlt sich viel wohler, wenn er so reden kann, wie er redet. Ja.
Absolut. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Also den Journalismus, den Zeitungsjournalismus, hast du Learning by Doing erlernt? Also eigentlich in den Zeitungen direkt?
Ja, das war so. Ich meine, der Leo Strasser war wirklich ein toller Lehrmeister. Der hat immer gesagt, eine Geschichte braucht man, eine Geschichte. Mhm. Das Ergebnis, ja, ist wichtig. Oh, Günther, eine Geschichte, du musst eine Geschichte suchen. Eine Geschichte. Ja. Mhm. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt.
Was macht denn eine gute Geschichte aus?
Eine gute Geschichte ist dann, wenn die Leute vom Titel gefesselt sind, dass sie die Geschichte lesen.
Mhm. Und dass sie es weitererzählen. Ja. Das ist auch immer ganz gut. Nichts anderes ist das berühmte Storytelling heute, nicht nur in den Nachrichten oder in der Unterhaltung, sondern auch in der Werbung.
Ja, genau so ist es. Und das Storytelling, ich kann mich erinnern, da hat der damals ASK Linz, SPL, österreichischer Handballmeister im Europacup gegen den deutschen Meister Groß-Wallstadt gespielt. Und da waren, glaube ich, 4 oder 5 Weltmeister drinnen aus der Mannschaft von Deutschland, die kurz oder, glaube ich, ein Jahr zuvor Weltmeister wurde. Und wir brauchen eine Geschichte. Ja. So, was tue ich? Jetzt habe ich mal im Umfeld der Mannschaft ein bisschen gefragt, gibt es da was Besonderes vor dem Spiel gegen die Weltmeister und wir trainieren halt und dann bin ich zum Masseur gegangen, sage ich, du gibst da nicht irgendwas Besonderes? Sagt er, nein, besonders nichts, die trinken eher einen Tee. Aha, habe ich gesagt, ein Tee, ist das ein besonderer Tee? Sagt er, naja, was der mit Vitamine? Sag ich, ein Wundertee, naja, Wundertee, naja, gut, wenn du das so willst. So, dann der Titel in der Zeitung war, Linzer Handballer mit Wundertee gegen Weltmeister. Ja. Und das hat sogar die Bildzeitung übernommen. Und da war ich natürlich schon stolz. Ja.
Aber das heißt, wenn es keine Geschichte gibt, dann machen wir uns eine.
Naja, aber es muss stimmen. Mhm. Ja. Und das hat auch gestimmt. Ja. Ich meine, dass die Interpretation war halt ein bisschen weit hergeholt, vielleicht oder auch nicht. Aber die Geschichte ist gelesen worden. Oder ein anderes Beispiel. Ich war bei einem Skibob-Weltcuprennen am Hochficht. Mhm. Und dann kommen die Österreicher, denke ich mir, die haben aber komische Rennanzüge. Ne? Und dann kommen die ins Ziel, sind die in der Unterwäsche gefahren. Ja.
Mit der langen Unterhose.
Ja, die sind in der Unterwäsche gefahren aus Protest, weil sie keine neuen Rennanzüge gekriegt haben. Und der Titel, da war dann Skibobfahrer in Unterwäsche beim Weltcup oder so ähnlich. Ja. Und das war auf der Seite 1 der österreichischen Nachrichten und der Schibo-Präsident hat mir dann erzählt, er ist auf der Nibelungenbrücke in Linz mein Auto gefahren und auf der Nebenspur haben ihm die Leute gewunken und haben sie so gemacht. Die haben wir praktisch am Hemd oder am Sakko gerüttelt und haben ihm damit zeigen wollen, auch die Unterwischgeschichte war gut. Nicht? Also, ja, aber das, ich sage, das sind Highlights, das hast du nicht jeden Tag.
Jetzt gibt es den Günther Hartl als Journalisten damals. War es damit zu Ende mit der Fußballkarriere?
Nein, ich hab dann eine Knieverletzung gehabt und wie die dann wieder so halbwegs ausgeheilt war, habe ich dann in der Journalistenmannschaft noch gespielt oder in prominenten Teams und das war, ja, da habe ich mit vielen ehemaligen Fußballgrößen gespielt, wie mit dem Dolfi Blutsch vom LASK oder den Janosch Grundert, Helmut Kögelberger, Ferdinand Milanovic von Föst und das war immer nett und lustig und ja, und da hat man halt den Kontakt auch zum Fußball nicht verloren.
Eine große Geschichte war dann natürlich deine ORF-Geschichte. Du hast schon erzählt, du bist als freier Mitarbeiter eingestiegen, aber dann lange, lange geblieben. Was hast du dort alles gemacht? Ich habe gelesen, du warst für Radio zuständig, du warst für Fernsehen zuständig, du hast Licht ins Dunkel mitbegleitet, du hast das Friedenslicht, glaube ich, sogar erfunden. Stimmt das alles?
Das stimmt nicht. Also erfunden hat es der Helmut Obermeier. Und ich habe das dann von ihm übernommen und 20 Jahre die Aktion geleitet und ja, ohne dass ich jetzt da überheblich bin, aber ich glaube, ich habe es da ein bisschen groß gemacht, die ganze Geschichte. Und
zumindest österreichweit?
Nein, auch international, weil die Pfadfinder waren schon im Boot, aber es sind immer mehr dazugekommen und letztlich haben es die Pfadfinder sogar an die Ostküste der USA gebracht und bis nach Argentinien. Ja. Also, ja, und dann da, ja, Das Beste, was mir passieren hat können, war, dass der Produzent dieser Weihnachtsshow von Florian Silbereisen auf die Aktion aufmerksam wurde und mich gefragt hat, ob er das haben könnte. Dann haben wir uns ausgetauscht und dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt es haben, sehr gerne. Aber es muss die Urheberschaft des ORF Oberösterreich kommuniziert werden in dieser Sendung. Und die haben das dann auch gemacht und ich habe ihnen ein Material geliefert aus Bethlehem. Und das war natürlich dann mit einem Schlag eine Riesengeschichte, weil diese Show, das Fest der 100.000 Lichter am ersten Adventwochenende, die sehen allein in Deutschland 6,5 Millionen Menschen. Und wenn man dann die Nachbarländer dazu zählt, ja, und also inklusive Österreich, Schweiz und die Nachbarländer, dann sind es geschätzte 10 Millionen, die das sehen. Und das Friedenslicht war in dieser Show immer der rote Faden, vom Anfang bis zum Ende. Und da ist natürlich dann das medial explodiert, wenn man das so sagen kann.
Das ist die journalistische Seite von dem Friedenslicht. Aber wenn man zurückdenkt, hier am Land, am Attersee, Weihnachten, jeder wollte dieses Licht haben. Das war einfach wichtig. Die Feuerwehr ist gekommen, hat angeläutet, hat da das Friedenslicht gegeben. Warum schlägt sowas so ein? Was ist die Bedeutung von so etwas Kleinem eigentlich für die Menschen?
Naja, erstens einmal glaube ich, ist es die Schlichtheit des Symbols. Es ist eine kleine Flamme, die unheimlich aussagekräftig ist. Und es ist vor allem die Sehnsucht nach Frieden. Denn wenn man sich anschaut, was jetzt rund um Europa passiert oder im Nahen Osten passiert, ich meine, das ist fürchterlich. Und wir haben das Glück, dass wir in Frieden leben können, seit Generationen eigentlich schon. Und ich glaube, die Leute haben sich einfach auch mit diesem Licht auch Kraft und Hoffnung geholt, auch in Situationen, wo jemand vielleicht schwer krank ist in der Familie. Und das, glaube ich, hat den Erfolg dieser Aktion ausgemacht. Und weil es nie kommerzialisiert wurde, ja, es gibt kein Merchandising beim Friedenslicht, es gibt keine T-Shirts, es gibt keine Kugelschreiber oder was auch immer, das war eigentlich aus meiner Sicht das Erfolgsgeheimnis. Mhm. Und ich bin ja zum Beispiel, wie ich nach Schürfling gekommen bin ich am Heiligen Abend in die Mette gegangen mit der Originallaterne. Ja, und die wurde dann zur Krippe gestellt und ich habe dann ein bisschen was gesagt. Und das hat die Leute gefallen. Ja. Das hat die Leute beeindruckt.
Aber natürlich ist es eine ganz einfache Geste und was Wunderschönes, technisch, aber gar nicht einfach, weil ihr musstet ja immer sozusagen runterfliegen und es mit einem Flugzeug, ein offenes Feuer transportieren. Wie schafft man sowas?
Naja, das haben wir der Auer zu verdanken. Die Auer hat da ein Kistel konstruiert, wo drei Laternen in Form von Grubenlampen drinnen stehen. Also wir haben immer ein Backup gehabt, das war nie eine Laterne. Und dieses Kistel ist über die Frischluftdüse mit einem Schlauch mit Luft gespeist worden, dass das nicht ausgeht. Und es war natürlich auch die Auer, die ganzen internationalen Genehmigungen ermöglicht hat, weil heute, glaube ich, kriegst du die Genehmigung nicht mehr, aber weil es schon da ist, ja, stört es keinen und es kann immer noch gemacht werden. Es waren auch Situationen, wo im Heiligen Land schwerste Unruhen waren, wo die Leute gesagt haben, das müssen wir runterbringen, das ist ein Kriegslicht, kein Friedenslicht. Und ich habe dann hab ich gesagt, naja, das Friedenslicht hat mit der politischen Situation nichts zu tun. Das erinnert an die Geburt Jesu Christi in Bethlehem, wo den Menschen guten Willens der Frieden verheißen wurde, laut Überlieferungen der Bibel. Und das war immer unsere Argumentation und darum bin ich froh, dass das auch heute noch gemacht wird, auch wenn es im Heiligen Land fürchterlich ausschaut und mir die Menschen dort wahnsinnig leid tun, weil was kann die Zivilbevölkerung dafür? Ja, was können die armen Teufel im Gaza dafür, dass da Auseinandersetzungen gibt, nämlich in der Auffassung und so weiter?
Jetzt kann ich mich wirklich tatsächlich daran erinnern, das ist aber sehr lang her, würde ich sagen, wie du in der Mette warst und darüber berichtet hast. Ich war dort. Das war ein bewegender Moment. In der ganzen Friedenslichtaktion gibt es Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die vielleicht auch bewegend waren.
Naja, bewegend war jedes Jahr der Besuch in der Geburtsgrotte, weil das kann nicht zur Routine werden, weil da gehen da so viele Gedanken durch den Kopf, da werden Erinnerungen wach an die Kindheit, an die verstorbenen Großeltern, an die verstorbenen Eltern, an verstorbene Freunde und so weiter. Und da natürlich habe ich durch die Friedenslichtaktion bin ich Persönlichkeiten begegnet, die du normalerweise nur im Fernsehen siehst. Nicht? Das waren drei Päpste, das waren drei EU-Kommissionspräsidenten, das waren der belgische König, das war Ground Zero in New York, ein Jahr nach dem fürchterlichen Terroranschlag an das World Trade Center haben wir die Laterne dort einem Bauarbeiter übergeben und der hat sie unter dem riesigen Christbaum gestellt, wo das Loch war. Nicht? Und auf der gegenüberliegenden Seite war ein Zaun und da sind die Fotos von den Opfern gehängt. Also das war schon sehr bewegend.
Wie oft warst du in Bethlehem? Hast du es je gezählt?
Nein, ich war privat öfter unten, auch mit meiner Partnerin, mit Freunden, weil natürlich auch Freundschaften entstanden sind, die heute noch halten und darum leide ich mit den Menschen da unten mit, die überhaupt nichts dafür können, ja, die aber dort leben müssen.
Und ich glaube, es war ja immer Konzept, dass auch ein Kind mitfliegt, oder? Das heißt, du hast jahrelang Kinder begleitet, auch nicht so einfach, oder, das Projekt?
Naja, ich habe da eine Kollegin gehabt, die Sabina Kornner, die hat sich immer ums Kind gekümmert, weil ich war mit der Produktion eigentlich beschäftigt war und auch mit der Organisation. Man muss sich vorstellen, in der Geburtsgrotte, da sind jeden Tag 5000 Besucher gekommen und die haben sich angestellt bis auf den Platz davor. Und wir haben aber dann immer die Möglichkeit bekommen, zumindest 20 Minuten in der Grotte zu drehen. Ja. Und da muss man natürlich viel Vorarbeit leisten und mit denen reden, essen gehen und so ein bisschen noch vielleicht eine kleine Spende ermöglichen. Weil, wenn du das nicht machst, ja, dann drehst du dort 5 Minuten und dann kommt einer und sagt, entschuldigen Sie, aber ich muss jetzt die Grotte putzen, Sie müssen gehen. Ja. Ja, dann ist es aus. Aber das hat immer gut funktioniert und ich habe da einen Kollegen, mit dem ich wirklich eine enge Freundschaft verbindet. Das ist ein arabischer Christ und der hat natürlich die Kontakte nach Bethlehem gehabt und der hat viele Türen geöffnet, die sonst verschlossen geblieben wären.
Gibt's lustige Geschichten auch, die dabei passiert sind, vielleicht mit den Päpsten, den Königen?
Ja, naja, gibt's schon. Wir haben einmal ein Buch gemacht, das war 15 Jahre Friedenslicht, da war der Papst Benedikt auf der Titelseite. Und wir haben dann eine Audienz beim Papst gehabt. Keine Privataudienz, sondern im Rahmen der Mittwochaudienz haben wir ihm das Friedenslicht überreicht. Und der Helmut Obermeier, der war damals Landesdirektor, der hat ihm das Buch gegeben und gesagt, Heiliger Vater, ich überreiche Ihnen unser Friedenslichtbuch in Dankbarkeit und gläubiger Ergebenheit und der Papst hat gesagt, ah, da bin ja ich drauf. Nicht? Das war von der Kommunikation sehr einfach, weil ja durch die Sprache und die Nachbarschaft eine andere Beziehung von Haus aus gegeben war. Und ich habe dann hinterm Rücken ein zweites Buch gehabt und habe gesagt, Heiliger Vater, ich hätte jetzt nur Bitte. Ja, was denn? Könnten Sie mir dieses Buch signieren? Ja, haben Sie einen Stift? Ne? Und dann hat er mir da eingeschrieben, Papst Benedikt der 16. Und dann habe ich natürlich die ganze Security durcheinander gebracht, nicht? Weil, und auch seinen Privatsekretär, den Erzbischof, den heutigen Erzbischof Georg Genswein, der mich dann gemahnt hat, der Papst gibt normalerweise keine Autogramme. Wenn Sie uns das Buch geschickt hätten, hätten Sie eine schöne Widmung bekommen. Und ich habe gesagt, na okay, Herr Bischof, habe ich gesagt, wenn wir schon da sind, können wir das geile Ding.
Aber das heißt, sogar solche Menschen, die man ja von dieser Seite an sich nicht kennt, sind nahbar.
Sind nahbar, ja. Und vor allem dem Papst Benedikt hat diese Aktion sehr gefallen. Ja. Und der hat einmal gesagt, ich war mehrere Male bei ihm, oder wir waren mehrere Male bei ihm, gesagt, ich finde das sehr schön, was sie da machen, denn das ist eine Aktion, die den Menschen gerade zu Weihnachten sehr zu Herzen geht. Und da ist dann auch der Titel entstanden, Der Weg zu den Herzen. Mhm. Und Jahre später, da war der Papst Benedikt schon emeritiert, haben wir ihn besucht, oben auf den Vatikanischen Hügeln im Kloster, wo er gelebt hat. Ich war dort einmal mit der Schürflinger Musikkapelle anlässlich der von Leichnamsprozession im Vatikan, die haben dem Papst ein Ständchen gespielt und zwei Jahre später waren wir nur mehr dort, ganz eine kleine Gruppe. Und da hat er dann den Erzbischof Genswein gefragt, ich habe das heilige Licht in der Heiligen Nacht immer ins Fenster gestellt. Macht das der Papa Francesco auch? Also dem hat das gefallen. Ja. Und das ist natürlich, wenn jemandem etwas gefällt, ja, dann geht er anders damit um, wie wenn er es machen muss. Mhm.
Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Friedenslicht, weißt du das?
Nein. Ich denke, es geht weiter, ja. Und ich würde es mir auch wünschen.
Aber das kommt ja durch die Situation in Israel aktuell. Gab es auch gefährliche Situationen in deinen 69 Jahren bisher?
Nein. Also ich habe mich nie gefürchtet. Also nein. Es waren komische Situationen, mulmige Situationen, aber speziell, wie ich noch in der Nacht ausgerückt bin, bei Bränden zum Beispiel, da hat man sich schon oft gedacht, na, hoffentlich ist nicht was drinnen, was explodieren kann. Mhm. Nicht, aber sonst habe ich mich eigentlich nie gefürchtet und ich war auch selber nie in Gefahr.
Jetzt haben wir natürlich einen Sprung gemacht und sind gleich zum Highlight gegangen, zum Friedenslicht, das dich hier wirklich jahrelang begleitet hat. Aber vielleicht zurück zum ORF, zu deinem Arbeitgeber. Du hast wahrscheinlich am Anfang beim Radio begonnen, bevor du zum Fernsehen gekommen bist, oder?
Ja, ja. Ja, ich habe Berichte gemacht fürs Radio. Dann nach zwei Monaten habe ich die erste Woche Chef vom Dienst gemacht, also die Radionachrichten geschrieben und die Frühsendung moderiert, die Mittagssendung moderiert. Dann gab es eine große Programmreform 1990. Da habe ich dann auf einmal ein Nachmittagsmagazin moderiert, 4 Stunden. Dann, wenn im Sport noch ein Mann war, habe ich die Sportsendung moderiert. Ich habe eigentlich fast alles moderiert. Nur das Einzige, was ich nie moderiert habe, war das Kulturjournal. Ich weiß nicht warum, aber es war so.
Hat sich in der ganzen Zeit der Journalismus verändert? Wäre so eine Karriere heute noch möglich, glaubst du?
Kann ich nicht beurteilen. Der Journalismus hat sich natürlich verändert. Muss alles nur schneller gehen und es ist vielleicht da oder dort ein bisschen oberflächlicher geworden. Kann ich auch nicht wirklich beurteilen, aber man hat oft den Eindruck. Aber es ist halt so, also es gibt einen Wettbewerb auch im Netz, wer hat die Geschichte schneller und so. Und das war halt früher nicht. Da hat es kein Internet gegeben. Wir haben noch mit Tonbändern aufgenommen und dann das zum Teil selber geschnitten, nicht in der Nacht oder in der Früh, wenn noch kein Tonmeister da war. Aber das ist halt undenkbar. Nicht? Heute kommt einer von irgendwo zurück und 5 Minuten später ist das auf Sendung. Nicht? Also ja, das hat sich schon massiv, massiv geändert.
Aber leidet durch die Geschwindigkeit die Geschichte, glaubst du?
Glaube ich nicht. Das hängt immer von den handelnden Personen ab. Mein Zugang war immer, es muss stimmen. Ja. Und ich glaube nicht, dass das leidet. Ja. Weil wenn heute was nicht stimmt und irgendwo steht oder auf Sendung geht, das hätte da sicher gravierende rechtliche Folgen und das riskiert niemand.
Das wird rauskommen, das stimmt, ja. Du bist ja dann vom Radio zum Fernsehen gekommen, zu Oberösterreich heute. Wie kam es dazu?
So im Detail weiß ich das nicht mehr, aber ich glaube, es ist passiert, es ist, wie vieles im Leben passiert ist, mit dem ich nicht gerechnet habe. Nicht? Und auf einmal hat der Chefredakteur gesagt, traust du das zu? Sag ich, probieren wir es nicht. Und ich war dann mehr als 20 Jahre Chef vom Dienst von Oberösterreich heute. Also, wir haben ein Rahl gehabt, wir haben uns abgewechselt, am Schluss waren wir zu dritt. Und ich war dann jede zweite Woche da, also ich habe jede zweite Woche in dem Studio verbracht, aber es war eine spannende Zeit und ich möchte nicht einen Tag missen.
Wie wichtig war für Oberösterreich heute auch das Salzkammergut? Das ist ja sozusagen eine Abwägung, die ihr machen müsst. Wo berichtet ihr?
Na, der Zugang von mir war immer, ich möchte jeden Tag in allen Regionen präsent sein. Ist nicht immer gelungen, logischerweise, weil es ja das mangels Themen kannst nicht jeden Tag überall sein, aber im Salzkammergut haben wir viel gemacht. Ich kann mich erinnern, wir haben gemacht das Attersee-Spektakel, das ORF Oberösterreich, nicht? Damals in den 90er Jahren, da waren wir in allen Orten präsent, da haben wir eine Woche lang in Oberösterreich heute jeden Tag einen Bericht gehabt aus einem anderen Ort und da waren ja tausende Leute, ja, und das ist leider Gottes dann nicht mehr gemacht worden, weil einmal an einem Samstag war es dermaßen schwere Gewitter, dass die Technik auf zwei Bühnen komplett zerstört wurde und ein Riesenschaden war. Und der Veranstalter hat gesagt, nein, das kann ich nicht mehr machen, weil wer zahlt mir das? Ne?
Warst du am Attersee-Spektakel, Robert? Natürlich, ich habe auch moderiert. Ich war natürlich auch dabei, hauptsächlich mit dem Kinderprogramm damals natürlich. Aber das ist ja weitergegangen dann viel, viel später mit Guten Morgen Österreich und der Tour sozusagen, oder?
Ja, Guten Morgen Österreich war auch ein spannendes Projekt. Ja. Ich meine, das Spannende war jeden Tag hoffentlich eher ein Wecker, nicht? Weil da am Anfang war um 3 Uhr Tagwache, um 4 Uhr war Frühstück für die ganze Mannschaft und es waren natürlich auch die Produktionsbedingungen nicht vergleichbar mit einem Studio, nicht? Weil wir sind in einem Wohnmobil gesessen, ja. Und war immer die Frage, hoffentlich geht der Drucker, ja, in der Früh, weil da aus dem Moderationskarten ausdruckt, dass die Sendungsabläufe ausgedruckt, hoffentlich kommen alle Gäste. Aber es war eine spannende Zeit, weil man hat natürlich viel auch vom Land kennengelernt, viele Menschen getroffen, interessante Menschen getroffen. Und eigentlich dann, wie soll ich sagen, sich weiterentwickelt, was das Verständnis für das Bundesland betrifft.
Wie tickt das Bundesland, wenn du einer bist, der es versteht?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es verstehe, aber unser Bundesland ist sehr vielfältig. Ja. Ich glaube, dass die Menschen bei uns an und für sich sehr fleißig sind, sehr gesellig sind, positiv gestimmt sind. Also ich kann das nur jetzt sagen aus meinem Umfeld, aber das war im Mühlviertel ja bewundernswert, was die Menschen dort leisten in Bergbauernregionen, nicht, was da geleistet wird. Also da habe ich schon gedacht, boah, unglaublich, was die bewegen.
Bevor wir jetzt wirklich zurück ins Salzkammergut kommen, wenn man so ein beruflich erfülltes Leben hat, wie schwer fällt es dann, dass man loslässt? Du bist ja 2019 dann in Pension gegangen.
Gar nicht schwer, weil man muss sich auf die Zeit danach vorbereiten. Ja, man muss wissen, was man will, man muss wissen, wohin die Reise geht. Man muss Beschäftigungen suchen, die einen erfüllen. Wir haben einen Hund gekriegt, weil mein Partner gesagt hat, na, da musst du wenigstens gehen und nicht mehr den ganzen Tag vor dem Computer sitzen. Weil ich habe dann begonnen, mir Dinge anzuschauen, viele Dokumentationen, wofür ich früher keine Zeit gehabt habe. Und jetzt gehe ich halt zweimal am Tag mit dem Hund spazieren und bin glücklich.
Wir haben zuerst schon gesagt, 69 Jahre Günter Hartl. Mhm. Das haben wir schon verraten. Wie gehst denn du mit dem Altern um?
Mit dem Altern? Naja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, einerseits denke ich mir, naja, war schon schön, wenn ich noch mal 40, 50 war. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe so viel erlebt und ich bin wirklich dankbar. Und ich gehe mit dem Alter so um, dass ich es einfach hinnehme oder hinnehmen muss. Ich werde sicher nicht jammern, dass ich schon so alt bin. Ich bin keiner, der sagt, naja, schade, dass ich dieses oder jenes nicht mehr machen kann, sondern ich bin glücklich über das, was noch geht. Ja. Und ich glaube, dass das ein guter Zugang ist, weil alt wird jeder. Der eine so, der andere so. Und ich versuche halt im Alter auch noch gewisse Dinge zu erleben oder erleben zu können, die mir einen Spaß machen. Ja.
War das auch der Grund, warum du zurück wolltest zum Attersee, dass du da sozusagen richtig deine Zeit genießen kannst?
Das war sicher auch ein Grund, ja. Das war sicher auch ein Grund, weil ich wusste, ich meine, ja, ich muss jetzt noch 13, 14 Jahre pendeln, aber nachher habe ich es dann schön und so ist es.
Ich sehe dich sehr oft am Boot, was echt eine Freude ist. Wir treffen uns ja oft im Wasser.
Ja, das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein Glück, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, mir ein kleines Elektroboot zu kaufen, und weil das Wasser einfach, ja, das ist beruhigend, das ist einfach der Rückzugsort. Ja. Jetzt gerade im Frühherbst, ja, wenn der Tourismus abflaut und der See ist wie ein Spiegel. Und man kann noch bangen, weil er immer noch 22 Grad hat. Und das ist natürlich, ich bin auch früher oft am Abend nur schnell eine Stunde mit dem Boot rausgefahren und dann, wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, heute habe ich nicht gearbeitet, war ich am See. Und das ist einfach die Kraft des Wassers, die Kraft der Umgebung. Wenn man sich anschaut, jetzt speziell im Herbst, wenn der Wald was ist das, Südostufer zwischen Schörfling und Wereck, diese Farbenpracht, ja, das ist einfach ein Traum. Ja. Also das kann man sich nur wünschen.
Witzig, der Salzkammergurtler.
Der Salzkammergurtler, naja, das kommt davon.
Ob er gut drauf ist.
Nein, ich glaube, die sind schon gut drauf, weil ich meine, im inneren Salzkammergurt ist vielleicht ein bisschen anders, da sind die Menschen ein bisschen reservierter, ja, aber trotzdem gesellig. Und ich meine, wir haben einmal eine Woche Außenradio in Bad Gulsern gehabt. Das war eine der schönsten Wochen beim ORF, weil da das war Lachen ohne Ende. Und vor allem, wie soll ich sagen, du lernst die Menschen eigentlich erst kennen, wenn du länger dort bist. Ja, und auch die Traditionen, nicht? Weil in Gulsern zum Beispiel, wenn man in ein Wirtshaus geht, tut man den Hut nicht runter. Ja.
Okay.
Ja. Und in Gulsern muss man fast Zug spielen, also das heißt Ziehharmonika. Und das waren so herrliche Begegnungen, die man einfach nicht vergisst. Und diese Herzlichkeit, ja. Also, aber sie müssen die einmal akzeptieren. Am Anfang sind sie ein bisschen reserviert und dann, wenn der Bann gebrochen ist, kannst du alles haben.
Wie hast du das geschafft, dass die akzeptieren?
Normal blieben, ja.
Aber es gibt da die Geschichte vom Wirtshaus.
Vom Wirtshaus?
Ja, du hast einmal vorher erzählt, du bist einfach an einem der ersten Tage in Schörfling ins Wirtshaus gegangen und hast dich zum Stammtisch gesetzt.
Naja, ich habe gefragt, ob ich mich hersitzen darf. Nicht? Also, ich habe mich nicht einfach hingesetzt, das hätte ich mir nicht getraut. Aber ja, und dann habe ich da einmal zugehocht ein bisschen und dann haben sie mir so ein bisschen angeschaut, ein bisschen beäugt und dann, aha, ja, bist du nicht der? Ja, ich bin der. Aha, was machst du da jetzt? Ja, sag ich, ich wohne da. Aha, wieso wohnst du da? Ja, sag ich, es hat sich so ergeben und ich wollte das immer. Wieso wohnst du da? und so hat das alles begonnen und heute muss ich sagen, ich bin wirklich stolz, dass ich in Schörfling als Zugraster integriert bin. Und ich habe viele Freunde hier, ich mein soziales Umfeld hier, abgesehen jetzt von drei Freunden aus der Linzer Gegend. Mit zwei davon bin ich schon in den Kindergarten gegangen, also das passt heute noch. Aber daheim bin ich in Schörfling.
Die nächste Frage, da musst du dir wirklich gut überlegen, ob du eine Antwort gibst oder nicht. Die ist sehr gefährlich. Und zwar, magst du uns deinen Lieblingsplatz im Salzkammergut verraten?
Mein Lieblingsplatz?
auf die Gefahr, dass das dann mehrere besuchen.
Ja, das ist auf meinem Boot.
aber irgendwie langweilig, wenn drei Attersee zusammensitzen und jeder hat dieselbe Antwort, ne, von uns drei.
Stimmt. Aber dann habe ich noch eine kleine Frage dazu, weil täusche ich mich oder dein Hund kommt nicht mit aufs Boot oder manchmal schon?
Kommt mit, aber der ist so klein, dass man ihn vielleicht übersieht. Das ist sein Zwergmenscher und eine Prinzessin. Mhm. Und die liegt meistens irgendwo im Schatten unten.
Ah.
Darum sieht man sie nicht, aber sie ist mit, ja, natürlich.
Und geht sie ins Wasser?
Nein.
Was?
Nein.
Gehst du ins Wasser?
Ja.
Ja, einer muss ja, Kapitän bleibt am Boot, das heißt, sie ist die Kapitänin.
Ja, genau. Nein, aber die geht nicht ins Wasser. Ne? Ich meine, wenn es sehr heiß ist, hebe ich es dann manchmal ein, aber das ist dann ein Drama, weil...
Eindunken?
Naja, so abkühlen ein bisschen. Ja. Ja, aber das ist dann für einen Hund wirklich ein Drama, weil das mag es nicht. Ja. Ich weiß nicht warum, gibt es keine Erklärung.
Gibt es wenigstens am Wasser draußen einen Lieblingsplatzerl, den du uns verrätst?
Lieblingsplatzerl? Naja, ein Lieblingsplatzerl ist zum Beispiel in, ich glaube, Buchberg heißt das dort, wo diese Halbinsel ist mit diesem schlossähnlichen Gebäude. Da dahinter vor Anker zu gehen, ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären, warum, weil dort der Ostwind nicht ankam.
Richtig.
Und da ist natürlich, da bist allein auf der Welt, da kannst die Seele baumeln lassen, kannst lesen, kannst, was ich einmal... was trinken, nicht, wobei natürlich, ja, trinken ist, sage ich mal, mit Maß, ja, weil es wird ja am See seit neuestem kontrolliert, wie man hört. Und ich habe mich ja nie an irgendwelchen Gelagen beteiligt, sondern ich habe immer geschaut, dass der See wirklich mein Refugium ist, wo ich meine Ruhe habe. Ja. Mhm. Und das ist einfach herrlich.
Lieber Günther, danke, das war ein super Gespräch. Du hast noch eine Frage?
Ja, ich habe absolut nur eine Frage, bevor wir zum Wordrap kommen, Robert.
Genau, auf den wollte ich hinaus.
Genau. Wie schmeckt denn das Salzkammergut für dich?
Wenn du mich anschaust, zu gut.
Sehr charmante Antwort. Pass auf, unser Wordrap bildet immer den Schluss beim Podcast. Bitte um ganz kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir...
alles.
Was isst denn am liebsten?
Boah. Alles, was sich anlegt.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Fällt mir nichts dazu ein.
Gute Antwort. Am Salzkammergut liebe ich?
Die Landschaft, die Menschen, das Leben.
Und im Salzkammergut fehlt mir?
Die Wetterbeständigkeit.
Wird ja auch besser im Sommer, oder?
Ja, aber ich sage... man erlebt es immer wieder, da freut man sich auf ein Fest, wo man wieder viele Menschen trifft und dann fällt es ins Wasser, weil um 5 Uhr ein mega Gewitter ist. Nicht? Mhm. Also und ja, wenn wir zum Beispiel so eine Wetterbeständigkeit hätten wie im Mittelmeerraum, ja, das war natürlich ein Traum.
Letzte Frage, am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Dass es gibt.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, Günther Hartl.
Danke, Günther. Schön, dass du da warst und bis bald am Attersee draußen, oder? Mit den Booten.
Ja, danke für die Einladung. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Und ja, und wir sehen uns. Ich sage, wir pfiat euch, wir sehen uns.
Ja, genau. Servus, mach's gut.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.